Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Heute von der Leipziger Buchmesse mit einer Menge Publikum hier am Stand. Ich glaube, das wegen Ihnen. Frau Riemann, Katja Riemann ist bei mir.
Guten Morgen, danke für die Einladung. Oh wow, ihr seid so nett. Dankeschön.
Proppenvoll hier. Ja, Musikerin, Schauspielerin, Künstlerin und eine Frau, die, glaube ich, die... Sie schüttelt den Kopf. Ich glaube, das stimmt alles, was ich sage.
Ja,
oder?
Musikerin. Ich habe mal Musik gemacht. Das war irgendwie schon lange her. Aber machen Sie weiter.
Ich kenne die Musik immer noch. Na gut. Ja, jetzt wollte ich auch schon direkt zum Buch kommen und sagen, dass Sie nämlich die Corona-Jahre genutzt haben, während wir alle zu Hause eingesperrt waren, zum Reisen. Das klingt jetzt erstmal nach Luxus, war aber kein Luxus. Sie sind an Orte der Flucht gereist, an Zäune. Zeit der Zäune heißt Ihr Buch. Warum?
Oh, das sind jetzt so viele Fragen, die muss ich jetzt erstmal alle entwirren. Also, ich habe die Corona-Zeit jetzt nicht dazu genutzt, zu reisen, sondern ich bin dann gereist, weil man reisen durfte. Und sagen wir mal, für die Recherche zu dem Buch war natürlich die Corona-Pandemie die denkbar ungünstigste Voraussetzung, weil da ja nicht irgendwas für mich extra geöffnet wurde, wie Sie das vielleicht denken mögen, aber dem ist natürlich nicht so, meine Damen und Herren. Ich habe ein Buch geschrieben über das Interim, also über die Zeit, die Menschen irgendwo verbringen, nachdem sie ihr Herkunftsland, ihr Heimatland, ihre Heimat, ihr Zuhause alles aufgeben mussten und ihre partiell auch ihre Liebsten hinter sich lassen mussten, um irgendwo anders hinzugehen, wegen Krieg, Konflikt, Krise, Verfolgung, Unterdrückung, Perspektivlosigkeit oder Bedrohung. Ja? Und dann kennen wir natürlich auch die Debatte über das Ankommen. Aber was ist dazwischen? Was ist das Interim? Auf der Wanderung, auf der Flucht. Wo bleibt man möglicherweise stecken? Und ist man da in der Lage zu gestalten und ein Leben zu gestalten für eine ungewisse Zeit im Ungewissen? Und da bin ich losgegangen und habe Menschen gefunden, die gute Ideen entwickelt haben und die Personen in ihrer Zeit im Interim begleiten.
Und die da tolle Sachen machen, das hat mich extremst beeindruckt. Sie beginnen Ihr Buch mit einem dieser Orte, an dem Menschen hängen bleiben. Das ist einer der bekanntesten Orte, an dem Menschen hängen geblieben sind, Moria. Dieses Camp, das kennen wir alle aus dem Fernsehen, das kannten Sie auch vorher aus dem Fernsehen. Hat Sie das irgendwie darauf vorbereitet, was Sie dann da gesehen haben?
Ja, also nur noch mal zur Erinnerung für alle Leute, Moria ist ein partiell offizielles und zum allergrößten Teil inoffizielles Geflüchtetencamp auf der griechischen Insel Lesbos. Und es ist deswegen so bekannt geworden, weil fast redundant darüber berichtet wurde. Wenn ich das sagen darf, gibt es natürlich andere Camps, auch an den sogenannten europäischen Außengrenzen wie Lipa, in Kroatien, darüber hätte man ja auch ganz viel berichten können. Und der Unterschied ist, in Lesbos gab es 90 Vereine und NGOs, die sich bekümmert haben, in Lipa gab es 2. Also das ist auch so ein bisschen die Frage, in welche Richtung kriegt man die Informationen und wo kriegt man sie möglicherweise nicht.
Wo guckt man hin und wo reist man hin? Sie sind an viele dieser Orte gereist, nicht nur dahin. Bleiben wir trotzdem erstmal da. Ich habe gesagt, aus dem Fernsehen kannten Sie es. Natürlich, wie wir alle, was Fernsehen nicht kann, ist zum Beispiel Geruch übertragen.
Ja.
Wie riecht das da?
Ja, ich habe natürlich versucht, auch das Bühnenbild immer zu bauen. Ne? Also
jetzt in Ihrem Buch.
Ja, genau. Also als Schauspielerin würde ich mal denken, bin ich in der Lage, eine Sache auf jeden Fall zu gestalten, und das sind Figuren. Ne? Ich entwickle Figuren, die ich dann spiele, und in diesem Buch schreibe ich über Figuren, die aber nicht ausgedacht sind, sondern sehr lebendig. Und manchmal brauchen die Figuren, damit wir sie verstehen, in ihrer Schönheit und Komplexität, auch in ihrem Kummer und ihrer Freude und ihren Sehnsüchten, brauchen die halt eine Bühne oder das Bühnenbild, nämlich die Umgebung, in der sie leben. So, aber ich wollte gerne...
Da sind wir beim Geruch.
Ja, genau. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Gerüche. Wenn Menschen eng aufeinander leben, zwangsmäßig ist das olfaktorisch wirklich sehr herausfordernd.
Sehr herausfordernd. Diese Menschen leben in einer Herausforderung, und das Tolle an denen ist aber, wie die diese Herausforderung angreifen und was draus machen. Sie haben da Menschen kennengelernt, die sich Zelte und Container daraus dann ihren kleinen eigenen Hinterhof bauen. Sie haben einen Jungen aus Afghanistan kennengelernt, der sie erstmal fragt, wie oft Sie denn eigentlich in Glorious Bastards gesehen haben.
Ja,
Auch jemand hat das nur einmal gesehen. Ja, das fand der Junge ziemlich unmöglich.
Shame on me. Ja.
Warum fand er das so wichtig?
Genau, vielleicht könnte ich dazu dann sagen, dass, was Sie vielleicht interessieren könnte, ist, dass es in Moria zwei Leute gibt, einen Amerikaner und eine Polin, die haben dort eine Filmschule gebaut, gegründet. Also es ist jetzt nicht eine Filmschule, die man jetzt riesig baut oder sowas, sondern das ist halt einfach eine Unterkunft und die bilden Menschen aus, die dort übergangsweise leben in Fotografie und Film und Schnitt und Ton. Und das waren dann am Ende diese Studierenden, man könnte auch Flüchtlinge sagen, aber warum will man das? Das ist eine sehr professionelle, wenn auch informelle Bildung. Das waren dann die Personen, die als der Lockdown über der Insel lag und vor allem das Feuer dann dorthin kam, was Moria aufraß, waren diese Personen, weil sie die Ausbildung und auch das Material hatten, die einzigen Menschen auf der Welt, die in der Lage waren, über die Ereignisse zu berichten. Weil halt die Kollegen von Ihnen aus der Welt, die JournalistInnen, keinen Zugang mehr hatten. Das heißt, wenn Sie jetzt schauen über den Brand am 8. September von Moria auf BBC, auf CNN, auf Al Jazeera, dann werden Sie Bilder sehen, die diese Studierenden in dieser Filmschule von Moria gefilmt haben und weitergeleitet haben an die internationalen Kollegen. Und das ist natürlich sehr beeindruckend.
Das ist unglaublich beeindruckend, das ist auch wahnsinnig aufwertend, weil es eben nicht die Flüchtlinge sind, die unsere Hilfe brauchen. Sonja und Douglas, glaube ich, sind die beiden, die diese Schule da leiten und eben dieser eine Junge, der unbedingt wollte, dass sie mehr Tarantino gucken, der da auch ja gelernt hat, wie man Filme macht. Wo ist denn der heute?
Der ist in Leipzig.
Das ist irre, oder?
Und studiert Film.
Das ist irre.
Und hat dieses Jahr auf dem Internationalen Filmfest in Brüssel den Students Honor Award gewonnen für einen Kurzfilm, den er übrigens in meiner Wohnung gedreht hat.
In Ihrer Wohnung. Hat sie das selber, also ich meine, Sie werden ja wahrscheinlich schon mit dem Plan hingegangen sein, die Menschen kennenzulernen als Menschen, als Individuen und nicht nur als Masse von Menschen, die auf der Flucht sind, hat sie das trotzdem überrascht, was die alles können?
Ja, ich würde gerne ganz kurz, wenn wir die Zeit haben, zwei Sachen dazu sagen. Zum einen ist natürlich das Wort Geflüchteter oder Flüchtling ein Sammelbegriff. Und es ist eine Verallgemeinerung von Personen, die man durch diesen Begriff sofort ihre Herkunft wegnimmt und ihre Nationalität. Das will ja niemand. Das wollen sie auch nicht. Ja. So, man nimmt ihnen auch auf diese Art und Weise natürlich ihren Bildungsgrad möglicherweise, weil ich habe mit vielen Wissenschaftlern, Schriftstellern und Ärzten gesprochen, deren Ausbildung halt dann plötzlich für die Katze war oder die hier nichts wert ist. Ja, das glaube ich, darf man nicht vergessen. Was hatten Sie noch gefragt?
Naja, genau dieses, ob Sie selber trotz dieses Plans dahin zu gehen, ob Sie trotzdem überrascht waren, was die alles können. Also, dass da Ärzte dabei sind, ja klar. Aber wie viele Kunstprojekte? Haben Sie damit gerechnet? Ist das mein naiver Blick?
Ich weiß nicht genau, wie ich darauf antworten soll. Die Absicht dieses Buches ist ja genau gewesen, das zu finden, dass wir vielleicht auch in dem Wording, in der Art und Weise, wie wir über Personen sprechen, ja, entweder indem wir sie stigmatisieren oder es so eine kriminelle oder negative Konnotation gibt, oder auf der anderen Seite so ein für mich manchmal unverständliches, unabsichtsvolles, aber gut gemeintes Mitleid haben. So, also wenn ich das sagen darf, sozusagen diese Menschen, oh die Menschen, die sind ja auch ganz toll und so, wo ich dann sage, dadurch haben wir ja sogar einen hegemonialen Verschub sofort. Ne? Und wir sind diejenigen, die helfen, wir sind diejenigen, die irgendwie ihnen Anerkennung geben. Aber man kann ja auch etwas miteinander tun. Es geht ja gar nicht um das Helfen, sondern vielleicht um die Verbindung, sodass beide Personen bereichert werden.
Das ist ein ganz wichtiger Teil Ihres Buches, die Sprache. Wie reden wir über Menschen? Auch die Augenhöhe. Sie haben da auch so ein Bild irgendwie so, dass wir eben nicht nur mit diesen Drohnenkamerafahrten über diese Camps, sondern eben wirklich reingehen sollten. Jetzt haben Sie mir gerade gesagt, naja, eigentlich habe ich mich da auch gerade nicht gut ausgedrückt. Wie reden wir denn besser? Wir wollen natürlich nicht als von der Masse der Geflüchteten reden, auch nicht Flüchtlingsstrom, auch so ein Wort, das Sie in Ihrem Buch nochmal aufgreifen. Wenn Sie mir jetzt sagen, es ist auch schwierig, wenn ich sage, ach Mensch, und was die alles können, wie reden wir besser?
Das weiß ich nicht. Also, das weiß ich nicht. Das kann ja jeder kann ja reden, wie er oder sie möchte, aber ich habe dann ja die Möglichkeit, trotzdem was dazu zu sagen. Wissen Sie, ich bin nicht diejenige, die Ihnen irgendwie vorschreibt, wie Sie sprechen sollen. Darf ich kurz was zum Flüchtlingsstrom sagen, dem Wort? Ich setze es mal in Anführungszeichen, das könnte Sie vielleicht interessieren, weil ich bin dem Wort nachgegangen. Warum? Weil ich manchmal es ganz schön finde, wenn wir uns erinnern an Zahlen oder auch an den Ursprung. So, und nur noch mal zur Erinnerung, es gibt heutzutage, als das Buch anfing, gab es 80 Millionen Vertriebene, jetzt gibt es 103 Millionen. 70-75% dieser Menschen sind sogenannte Binnengeflüchtete. Sie wissen es, Christian. Das heißt, das sind Personen, die innerhalb ihres eigenen Landes fliehen. Also wir hier in Leipzig nach München oder sowas. Ja. Dann gibt es 20% der Menschen, die gehen in das Nachbarland. In dem Moment, wo man die Landesgrenze übertritt, wird man zu dem international bezeichneten Begriff Refugee oder Flüchtling. Also Menschen aus Syrien, die einem Krieg entfliehen, gehen nach Jordanien, Libanon. Ich bin dort gewesen. Das sind Menschen, die, also das sind Gesellschaften und Regierungen, die sind nicht Exportweltmeister zum Beispiel. Und trotzdem kriegen die das irgendwie hin. 5% dieser Vertriebenen kommen nach Amerika oder Australien, Europa und entfachen hier eine erhitzte Debatte, die für mich dann manchmal so ein bisschen unverständlich ist und die man dann als sogenannten Flüchtlingsstrom bezeichnet. Und die Herkunft dieses Wortes, das ist nämlich verrückt, das kommt aus den Zeiten von 1945 bis 1950, als deutsche Menschen, die alles verloren haben, die ihre Heimat verloren haben, die alles zurücklassen mussten aus den Ostgebieten. Vielleicht sind viele von ihnen, haben Großmütter oder Großväter, die daherkommen, die in den Westen gegangen sind. Das waren 12 bis 18 Millionen Menschen. Daher kommt dieses Wort. Das heißt, das Wort ist geprägt worden von deutschen Flüchtlingen, nicht von syrischen. Das wollte ich Ihnen einfach nochmal als Information mitgeben. Dankeschön.
Dankeschön, Frau Rehmann. Ich habe Sie gerade gefragt, wie wir vielleicht besser reden können über solche Menschen.
Ich habe die Frage nicht beantwortet.
Ja, aber ich habe vielleicht selber eine Antwort, wie Sie, weil ich fand, mich einen Satz habe ich mir rausgeschrieben, weil ich das so clever fand, wie Sie da mit einem Augenzwinkern diese Menschen zu uns selber machen. Ich zitiere mal kurz, ja. Ich war nach Athen gekommen, um Merel und Nargis, in Klammern Namen geändert, ich könnte sie auch Petra und Karin nennen, ach, weißt du was, ich nenne sie Petra und Karin, zu besuchen. Und fortan heißen diese beiden Frauen bei Ihnen Petra und Karin.
Das ist toll, dass Sie das vorlesen. Toll.
Danke. Wo kommen die her?
Die kommen aus Iran. Das sind, also Petra ist Filmschaffende. Die ist, wie nennt man das, Animation, die hat Animation studiert.
Digitale Animation,
ja, die hat Kunst studiert, die hat also die heimlich bildende Kunst
in
studiert. In Teheran, genau. Weil sie sagte, mein Vater gehört zu einer terroristischen Organisation. Das war noch vor der iranischen Revolution, als ich sie traf. Also ihr Vater ist Teil des Regimes im Iran. Und wie man heimlich Kunst studiert, das ist mir wirklich ein Rätsel. Und die ist dann geflohen, nicht nur vor dem Land, sondern auch vor ihrer Familie und hat unglaublich krasse Geschichte.
Sie musste davon ausgehen, ihr Vater würde sie töten, wenn er das wüsste.
Ja, genau, richtig. Und ihre Schwester Karin ist dann hinterhergekommen. Die war, könnte sie auch interessieren, dann der Sprachcoaching für Glenn Close, als die in Athen die Serie Teheran gedreht haben und hat ihr Farsi beigebracht.
Das sind diese beiden Frauen, die Sie ganz nah an uns ranholen, indem Sie ihnen einfach diese urdeutschen Namen geben. Das sind aber auch
die
Frauen,
Filmschule leiten, ne?
Die Filmschule in Athen, leiten den in Ableger. Athen
von Douglas und Sonja, genau.
Diese Filmschule von Douglas und Sonja, die hat mittlerweile Ableger, wo überall?
Ach so, genau. Danke, die Frage. Die haben ja angefangen in Lesbos, dann sind sie in Athen. Warum nach Athen? Weil viele Personen transferiert wurden aufs Festland oder da auch selber hingehen wollten, sodass sie dann ihre Ausbildung fertig machen können. Die Ausbildung ist 3x4 Monate. Und dann kam dann hatten sie eigentlich die Idee, nach Berlin zu kommen, weil viele Menschen nach Deutschland gekommen sind von ihren ehemaligen Studierenden. Und dann kam der Krieg in die Ukraine. Und dann sind sie nach Polen gegangen, nach Krakau und haben dort eine Filmschule eröffnet. Genau. Übrigens, while we speak, Sonja und Douglas hängen gerade in meiner Wohnung in Berlin.
Drehen den nächsten Kurzfilm in ihrer Wohnung.
Ja, wir vergessen hoffentlich den Schlüssel da zu lassen.
Kommen wir trotzdem noch mal kurz dazu zu Petra und Karin zurück.
Gerne.
Diese beiden iranischen Schwestern, denn das schneidet ein Thema an, was mir auch wichtig erscheint in Ihrem Buch. Die Gewalt und die Vertreibung, insbesondere durch Männer gegen Frauen. Was ist das für ein Hass? Was ist das für eine Gewalt, die wir hier in Deutschland auch kennen. Das war jetzt gerade Christina Klemm mit ihrem Buch gegen Frauenhass nominiert für den Buchpreis. Das ist jetzt nichts, was irgendwie nur in diesen komischen anderen Ländern stattfindet. Aber haben Sie sich da gefragt, warum ist das so stabil? Warum bleibt das bis heute so, dieser Hass?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe darauf keine Antwort. Ich habe das ja auch für mein erstes Buch, ich reise ja schon lange an vielen Orten, erlebt. Und ich glaube, dass natürlich diktatorische Gesellschaften, unterdrückerische Gesellschaften, Regierungen immer anfangen mit der Exklusion der Frauen aus der Mitte der Gesellschaft. Es beginnt immer damit, dass man Abtreibung verbietet. Es beginnt immer damit, dass Vergewaltigung kein Strafdelikt ist. Und wenn Sie in viele andere Länder schauen, ist Vergewaltigung das nicht. So. Also bis dahin, dass Frauen vergewaltigt werden, schwanger werden und dann ins Gefängnis kommen, nachdem sie versuchen, dieses Kind wegzumachen wegen der verbotenen Abtreibung. Also das ist ein Teufelskreis der Unterdrückung und Zerstörung von Frauen. Das kann ich einfach nicht verstehen, weil es ist ja immerhin die Hälfte der Menschheit oder sogar ein bisschen mehr. Man könnte das ja auch miteinander anstellen. Aber was ich dazu sagen kann, was ich versucht habe, vielleicht nicht zu beantworten, aber laut zu denken, ist, dass ich eine Soziologin angerufen habe, Theresa Coloma Beck, die über Gewalt forscht, an der Bundeswehr-Universität in Hamburg, und sie gefragt habe, was ist denn eigentlich Gewalt und wie kam sie in die Welt? Und die hat, also jetzt nicht nur ausschließlich Gewalt gegen Frauen, sondern grundsätzlich, weil man natürlich denkt, das haben wir so schnell verfügbar, und ist der Mensch gewalttätig, und Kant sagt dann eben, der Grundzustand des Menschen ist Krieg und nicht Frieden.
Frau Beck sieht das anders.
Aber, genau. Sie sagt, Gewalt ist schwierig. Nicht-Gewalt ist viel einfacher. Aber wir haben uns so trainiert in der Gewalt. Und sie erläutert eben, darum müssen Sie alle unbedingt mein Buch lesen, weil da ist dieses Gespräch mit Theresa Beck drin, die erläutert das viel besser, als ich es jetzt kann. Sie sagt, der größte Produzent der Gewalt ist der Staat. Natürlich auch mit den Institutionen wie Militär und Polizei. Und auf der anderen Seite wird Gewalt gelehrt und gelernt in den Familien.
In den Familien, und auch da, das finde ich übrigens auch sehr schön, Sie holen diese Menschen nicht nur so dicht an uns ran, dass wir das quasi selber sind. Das hat auch zur Folge, dass sie nicht so tun, als seien das alles bessere Menschen. Und da schildern Sie auch eine Szene, ich glaube auch wieder in Athen, eine Einrichtung für Mütter mit ihren neugeborenen Kindern. Und da beschreiben Sie die Situation, wie eine Frau reinkommt und sie kommen hinterher, die Kinder zu zählen. Und dann steht der stolze Papa daneben und Sie schreiben diesen bösen Satz, einsichtigen Satz, hellsichtigen Satz, dass Sie nicht ganz verstehen, warum er seine Wichtigkeit definiert über die Anzahl der Kinder, die er selber gar nicht herauspressen musste. Haben Sie auch in solchen Situationen, für dieses Zitat, das war jetzt Ihr Satz, ne, kriegen Sie auch einen Applaus, haben Sie in solchen Situationen mit diesen Frauen auch darüber reden können oder verbietet sich sowas eigentlich?
Also erstmal vielen Dank, dass Sie das zitieren.
Es hat mich sehr beeindruckt.
Ja, das finde ich toll, dass Sie das auch so frei, meine Worte zitieren. Ja, das, also in Camp Moria wurden pro Woche 10 Neugeborene zur Welt gebracht. Und ich habe wirklich gedacht, was soll das denn? Ihr habt schon 4 Kinder und eine ungewisse Zukunft und wohnt im Zelt. Also da muss doch jetzt, was ist denn die Idee für dieses Kind? Was ist eure Idee? Wie soll dieses Kind jetzt groß werden? Was soll es essen? Was soll es, wie soll es anziehen? Mit wem soll es spielen? Wie soll es gebildet werden? Was ist denn eure Überlegung? Und aus meiner Arbeit als UNICEF-Botschafterin weiß ich, dass das nennt sich international Family Planning. Das steht immer überall ganz oben, also nicht nur bei den internationalen, auch bei den lokalen. Und Family Planning heißt nichts anderes als Verhütung. Also dass man überlegt, wie viele Kinder kriegt man denn? Und traditionell denkt man immer noch, ja, die Kinder sind eben für die Versorgung der Eltern zuständig. The more, the merrier sozusagen. Aber ich war in wo war es? In Burundi, mit einem Projekt, wo dann eben natürlich das sechste Kind wird auf die Straße geschickt. Gibt's nichts mehr zu essen. So, also darum ist Family ganz oben und Verhütung ist wichtig. Und dann, es tut mir leid, dass ich es sagen muss, weil ich schreibe da in dem Buch sonst überhaupt nicht darüber, da kommt einem dann eben manchmal der Glaube an verschiedene Götter in die Quere, dass man halt dann nicht verhüten darf. So, und ja, und das, da, ich kritisiere das. Und nein, Ihre Frage war, ich habe nicht mit den Frauen jetzt darüber gesprochen, aber ich weiß, dass es dazu natürlich Organisationen gibt, die diesen Safe Space kreieren mit den Frauen, gerade auch im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Sie alle wissen, als Corona über uns kam und alle zu Hause saßen.
Ging
die hier hoch und natürlich in dem Zelt auch. Ich rede immer so lange, es tut mir leid.
Dafür habe ich Sie eingeladen. Sie sind gereist an Zäune und an Grenzen. Jetzt frage ich mich gerade, wie Sie das gerade schildern. Hat Sie diese Reise manchmal auch an eigene Grenzen gebracht?
Ja, ich glaube schon. Also es geht wirklich nicht um mich, aber ich war Ende 22, da war ich wirklich sehr, sehr viel gereist. Da war ich echt erschöpft und da war ich ratlos, weil ich vor so einem Berg von Material stand, was ich mitgebracht hatte, also Dutzende von gefüllten Notizbüchern, oder ich habe dann auch angefangen, immer, das kennen Sie bestimmt auch, diese Sprachaufnahmefunktionen in dem Handy, weil du kannst ja auch nicht immer aufschreiben.
Manchmal immer mit Notizzettel sieht
ja
auch komisch aus.
Ja, und das ist manchmal auch nicht angebracht, so ein bisschen respektlos, und dann bin ich nach so einem Gespräch irgendwo so in die Ecke und habe mir so schnell eine Aufnahme so
gemacht. Frau Riemann führt das gerade vor, weil sie sich in der Ecke versteckt.
Und dann kommst du nach Hause mit 250 Sprachnachrichten an dich selber. Die müssen ja auch mal gehört werden. Wer soll die hören außer mir? Und also, ich erzähle das jetzt ein bisschen lustig, aber ich saß zumindest doch für einige Monate zu Hause und konnte einfach gar nichts machen.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, das war wie so ein zu großes Stück Brot, was hier so noch ein bisschen in meiner Speiseröhre hängt. Aber
Sie haben es dann aber gekaut, runtergeschluckt, verdaut und dieses Buch geboren.
Ja.
Und das Buch, das
rausgepresst.
Ist rausgepresst, genau. Dieses Buch ist dann aber trotz all dieser schwierigen Themen, wegen
ganz
dieser,
lustig.
Ich sag jetzt wieder ganz böse, wegen dieser tollen Menschen.
Nein.
Es ist nicht nur lustig, es ist optimistisch. Weil es nicht anders geht. Naja, es endet mit einer großen Hochzeitsparty.
Ja.
Das ist quasi die Utopie. Zäune eingerissen, da sind Leute aus 35 Nationen. Sind Sie einfach so Berufsoptimistin? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe gar keine Hoffnung. Aber, aber ich mache trotzdem weiter. Es gibt ja auch euch. Ihr macht mir Hoffnung. Fragt bitte nicht, was ich euch an Hoffnung geben soll. Aber dass ihr alle hier seid, das macht mir Hoffnung. Und
Katja,
Ihr Interesse, das freut mich wirklich von Herzen.
Vielen Dank, dass Sie da sind. Katja
Danke
Riemann.
Danke für die Einladung.
Zeit der Zäune heißt das Buch, Orte der Flucht bei S. Fischer erschienen. Und Sie versuchen schon zu klatschen. Jetzt bin ich fertig zu reden. Jetzt klatschen Sie für Katja Riemann.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.